Bevor ich auf das Wort heute Morgen eingehe, noch eine kurze Mitteilung in eigener Sache. In unserer Familie Walker ist in den letzten Tagen eine Verlobung gefeiert worden. Unsere jüngste Tochter, die Doris, hat mit ihrem Chat den Reigen eröffnet. Und ich darf das unserer Gemeindefamilie anbefehlen, auch für die Fürbitte. Er ist Amerikaner, hat all seine Leute drüben über dem großen Teich. Und wir alle von Seiten der Braut sind ja hier in Deutschland. Und zwischen jetzt und wann auch immer die Hochzeit stattfinden soll, sind Schlussexamina an der Uni, die erst einmal bewältigt werden müssen und dann der Berufseinstieg. Also es gibt einige Hürden, bis es soweit ist. Und es ist schön, wenn man das dann auch weitersagen darf und auch dafür beten kann. Wir hören aus Jeremia Kapitel 4. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, so er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, so er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Denn auch will ja dieses Volk zu Jerusalem irre gehen, für und für. Sie halten so hart an dem falschen Gottesdienst, dass sie sich nicht wollen abwenden lassen. Ich sehe und höre, dass sie nichts Rechtes reden. Keiner ist, dem seine Bosheit leid wäre und der spräche, was mache ich doch? Sie laufen alle ihren Lauf wie ein grimmiger Hengst im Streit. Ein Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, eine Turteltaube, Kranich und Schwalbe merken ihre Zeit, wann sie wiederkommen sollen. Aber mein Volk will das Recht des Herrn nicht wissen. Dann weiter in Vers 20. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Mich jammert herzlich mein Volk, dass es so verderbt ist. Ich gräme mich und gehabe mich übel. Ist denn keine Salbe in Gilead oder kein Arzt da? Warum ist denn die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte, die Erschlagenen in meinem Volk. Wir werden noch einmal still zum Gebet. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, du sehnst dich nach Gemeinschaft mit uns Menschen, dass wir uns durch Jesus Christus mit dir versöhnen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung ist es, dass die, die dich gefunden haben, die ihr Leben unter deiner guten Herrschaft gestellt haben, die diese Erfüllung und diesen Trost kennen, den es nur bei dir und dir alleine gibt, dass wir leuchten, dass wir im Alltag als solche erfunden werden, die gerne und ganz zu dir stehen, die im Alltag vorleben, was für ein Unterschied es macht, dir zu gehören oder eben nicht, dich zu kennen oder eben nicht, dich als den Treuesten aller Treuen im Leben zu haben, als Begleiter oder eben nicht. So schenk dir auch heute, auch dazu gelingen, am Anfang dieses neuen Jahres, dass wir begreifen, wie wichtig es ist, einzustehen im Gebet, in der treuen Fürbitte. Herr, dass du dich in uns verherrlichst und nicht nur in uns, sondern auch durch uns, dass wir ein Licht sind in einer dunklen und kalten Welt, dass wir ein Salz sind, dass wir Orientierung schenken, Wegweise hin zu dir nach Hause in deinem Himmel. Und so danken wir dir, dass du so treu bist und für diese tiefe Erfüllung, die wir in dir haben dürfen. Amen. Jesus Christus spricht, wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und aus Jeremia 8, Vers 4 hörten wir schon, darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr, Wo ist jemand, wo er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wo er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? In der Firma, wo ich ausnahmsweise arbeiten darf, da kam ein Mitarbeiter eines Tages. Wir sitzen zusammen, warten auf unsere Einweisung. Er ist ein hervorragender Fahrer. Was der mit den Anhängern alles schafft, wo er den überall hinbekommt, das ist filmreif. Ein Monteur, begnadet, bester Umgang mit den Kunden. Steht im hohen Ansehen. Der erzählt uns, er freut sich auf das Wochenende. Da ist in einer FKK-Stelle, Tag der offenen Tür, da will er hingehen. Er hofft, dass da besonders viele junge Leute auch sind. Am besten weiblicher, weiblichen Geschlechts. Das Wochenende kommt, der nächste Montag ist wieder da. Wir sitzen alle wieder im Raum, warten auf unsere Anweisung. Jeder interessiert sich jetzt. Was hat der Kollege erlebt? Was hat er gesehen dort am Tag der offenen Tür? Aber was hören wir? Er ist enttäuscht. Er ist verärgert. Der Weg war umsonst, sagt er uns. Die Hen sich alle arg leckt, weil sie denkt, Hen, es könnte sich die Gäste ärgere und Arschlos nehme, wenn sie nackig umeinander laufen. Es gibt Dinge, an die erkennt man Menschen. Und wenn ich zu einer FKK-Stelle gehe, so wie der Kollege, dann erwarte ich doch, dass sie möglichst textilfrei herumlaufen. Das gehört doch zum FKK. Zur Freikörperkultur. Und wenn Menschen uns begegnen, die wir uns zu Jesus Christus bekennen, dann sollte es doch Eigentümlichkeiten geben, Eigenarten geben, die sich abheben. Jesus Christus sagt zum Beispiel, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und viele Menschen suchen nach dieser Liebe, suchen nach Geborgenheit, suchen nach Lebenssinn und Lebensfülle und Lebenstiefe. Das, was sie nicht haben, sie suchen das Gegenteil. Sinnlosigkeit mit Sinnhaftigkeit. Leere mit Fülle, immer das Gegenteil, wie angezogen und eben textilfrei. Und viele merken doch, das, worauf ich mein Leben gebaut habe, das hält nicht, das trägt nicht, das hilft nicht weiter in der Krise, lässt es mich im Stich. Wie hat es mir mal ein Arbeitskollege gesagt? Mein Leben, das ist so wie die Ausstellung beim Bäcker. Es ist ein Styroporkuchen und als Sahne ist Bauschaum drauf. Und ich erkranke daran. In der Zeitung, da liest man viel von Weltkrise. Und da sehen wir in letzter Zeit ziemlich viel davon und hören viel davon. Dass viele Menschen merken, so kann es doch nicht ewig weitergehen. Das, worauf man sich vertrauen möchte, das, wofür man spart und Aktien kauft und weiß ich was an Versicherungen abschließt, hält das, trägt das, bringt das was? In meinem Freundeskreis in den USA hat ein Ehepaar, das jetzt in die Rente ging, einen herben Rückschlag erleiden müssen. Sie hatten auf eine Lebensversicherung gesetzt, die ist gereift am Tag, wo sie in die Rente ging. Und zwei Wochen später ist diese Firma pleite gegangen und alles, was sie eingezahlt haben über Jahrzehnte, ist weg. Was ist unsere Antwort? Was können wir bieten? Worauf kommt es an? Wie vermitteln wir, dass wir in Jesus Christus einen wirklichen Halt haben? dass er treu ist, dass er uns nicht verlässt, dass er nicht versagt, dass er der einzig wirkliche Halt ist, den ein Mensch im Leben haben kann, der immer da ist, der mich und meine Herzenstiefen kennt, der Ja zu mir sagt. Und die Verbindlichkeit dieses Ja's begründet sich auch darin, dass er mich nicht nur kennt, sondern dass er heute weiß, was heute Nachmittag mit mir geschieht und heute Abend und nächste Woche und nächsten Monat und wo ich versagen werde und wo ich mich daneben benehme und wo ich mich seiner schäme. Und trotzdem sagt er Ja. Das gibt's bei den Menschen nirgends. Wie oft gab es seelsorgerliche Gespräche, Schwierigkeiten in der Ehe? Da höre ich diesen Satz meistens unter Tränen. Wenn ich gewusst hätte, wenn ich das geahnt hätte, ich hätte nie geheiratet. Aber so ist es bei Jesus nicht. Und das ist das, was uns heute Morgen beschäftigen will und begleiten will. Es geht darum, nicht in irgendwelchen Aktionen zu verfallen, sich nicht irgendwie, weiß ich was, vorzunehmen, außer allein dieses eine. Zu begreifen, die Mutter aller Evangelisation, die Mutter aller nachhaltigen Veränderungen bleibender Art, das ist das Gebet. Das ist etwas, das uns allen, die wir unser Leben unter der guten Herrschaft Jesu Christi heute in besonderer Weise ans Herz gelegt sein möge. Die Herausforderung ist eigentlich die, um es noch konkreter zu sagen, wie wäre es? Kannst du dir vorstellen, ich darf das ganz persönlich sagen, ab heute für 5 Menschen zu beten, die dir in deinem Leben wichtig sind, Arbeitskollegen, Verwandte, Nachbarn, Menschen, mit denen man im beruflichen Alltag, geschäftlichen Alltag zu tun hat, 5, sich vom Herrn zeigen zu lassen, wo du sagst, jawohl, ab heute will ich für diese 5 Menschen treu beten, beharrlich, kontinuierlich, mit der Bitte, der Herr möge mir zeigen, wie ich einen Beitrag leisten darf, dass diese Menschen, diese wertvollen Menschen, zu Jesus Christus finden mögen. Wisst ihr, wenn es etwas gibt, ich darf einfach sagen, 50 Jahre sind es schon, 51 Jahre, wo ich mein Leben unter der Herrschaft Jesu Christi gestellt habe. Und wenn es etwas gibt, was ich in diesen Jahren und Jahrzehnten gelernt habe, dann ist es dieses. Man kann niemanden überzeugen, aber man kann viele gewinnen. Und das ist, worum es geht. Das ist ein Werk, das der Heilige Geist in das Leben eines Menschen schenkt. Dieses ehrliche Fragen, dieses ehrliche Suchen nach Antworten. Jesus sagt ja, wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er Glauben finden auf der Erde. Ja, viel davon hängt auf diese, die Antwort auf diese Frage hängt auch davon ab, inwiefern wir zu unserem Glauben, zu unserem Jesus Christus überhaupt stehen. Inwiefern er wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens ist, inwiefern wir wirklich zutiefst dankbar sind und begeistert sind, dass wir ihm gehören dürfen. Und uns mutig zu ihm bestellen. Mich hat das beeindruckt, als Klaus Wolverheid Bürgermeister von Berlin wurde. Das erste Interview, das er hielt, das habe ich zufällig gesehen. Das sagt er in die Mikrofon, stellt sich hin und lächelt. Und dann sagt er, bevor hier irgendwelche Gerüchte umgehen und irgendwelche Informationen sich verselbstständigen, möchte ich hiermit klarstellen, ich bin schwul und das ist gut so. Das sagt der Klaus Wolverheid. Wie wäre das, du stellst dich hin an deiner Arbeitsstelle bei den Menschen, mit denen du begegnest und sagst, damit ihr es wisst, damit sich hier nicht irgendwas verselbstständigt an Gerüchten, ich bin fromm, ich bin Christ und das ist gut so, auch für euch. Was ist mein persönlicher Beitrag, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden? Darf ich dich fragen, wann hast du das letzte Mal mit jemandem konkret über das Evangelium gesprochen? Wann habe ich das letzte Mal etwas unternommen, dass Menschen mit dem Evangelium überhaupt vertraut werden können? Wir haben zum Beispiel als Gemeinde diese schönen Kalender. Und die Empfehlung war doch, sich einzudecken und die zu verteilen. Wann habe ich direkt oder indirekt, zum Beispiel durch eine Spende oder durch Mitarbeit geholfen, dass das Evangelium verbreitet werden konnte? Und jetzt ganz wichtig, bete ich regelmäßig für Menschen in meinem Leben, dass sie den Weg zu Jesus finden und Jesus mich auch dafür einsetzen möchte. Das verlangt auch manchmal den langen Atem. Da kann man nicht einfach eine Münze reinwerfen, Herr, schenk und so, und dann in 2 Wochen passiert was. Das ist etwas, das geht mir sehr persönlich nach. Warum? Ich habe hier eine Karte. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Bad Tölz, südlich daneben. Und in meiner Volksschulzeit, das war in der 4. Klasse, da hatte ich einen lieben Schulkameraden. Das war so. Da hatten die mich auf den Kieker genommen, die Schulkollegen, die Klassenkameraden. Ich weiß nicht mal warum, aber die hatten was Böses vor. Da haben sie mich festgehalten an den Armen, an den Beinen. Einer hat einen Fußball genommen und wollte ihn mir voll in den Bauch schießen. Das hat einer gesehen, der hieß Hans Forster, das war ein Klassenkamerad. Und der hat sich eingesetzt, der hat den angegriffen, der den Ball schießen wollte. Das hat eine riesige Schlägerei gegeben. Zum Glück hat es der Lehrer von Anfang an gesehen, oben im 1. Stock, und bis der runterkam, und in Bayern, nicht, Hort fortschrittlicher Pädagogik, nicht, hat er seine Rute mitgebracht. Eieiei, ist der dazwischen gegangen. Das hat ein böses Nachspiel gehabt für die Schuldigen. Aber von dem Tag an war der liebe Hans mein bester Freund. Und jedenfalls jahrelang, als wir schon auseinandergegangen waren, er nach München, hat Chemie studiert, hat einen Doktor gemacht. Ich habe am 1. Januar Geburtstag, er am 6. Und da haben wir uns gegenseitig angerufen, einige Jahre, haben uns was zu Geburtstag geschickt. Und irgendwie ist das eingeschlafen. Und dann habe ich mich eines Jahres wieder daran erinnert. Da habe ich mich bei seinen Eltern gemeldet. Und dann kriege ich diese Karte. Zum Gedenken im Gebet an Herrn Dr. Johann Forster, Diplom-Chemiker. Geboren am 6. Januar 1957, gestorben am 4. August 2003. Ruhe in Frieden. Deine Abschiedsstunde schlug zu früh, doch Gott, der Herr, bestimmte sie. Dich zu verlieren war sehr schwer, dich nicht bei uns zu haben, noch viel mehr. O Herr, gib ihm ewige Ruhe. Vater unser, Ave Maria. Ja, was war passiert? Der hat mitgekriegt, dass er Krebs hat. Unheilbar. Doktor der Chemie. Wusste, was zu tun war. Hat er seinem Leid ein schnelles Ende bereitet. Und das war's. Und das bewegt mich bis heute. Was wäre? Ich hätte ihm die Treue als Freund nicht versagt. Was wäre? Ich hätte ihn wenigstens zu seinem Geburtstag jedes Jahr weiterhin angerufen. Ihm was geschickt. Den Kontakt gesucht. Wir haben uns doch in unserer Jugend über alles Mögliche ausgetauscht und uns gegenseitig vieles anvertraut, dass möglichst nicht andere an andere Ohren kommen durften. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, wenn es kontinuierlich ist, wenn es bleibend ist. Ich habe in Moldawien eine Frau kennengelernt, die hat mir erzählt, ihr Sohn und ihr Mann, die sind auf Abwege gekommen, im Gefängnis gelandet. Sie war in einer Evangelisation zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, hat jahrelang für ihren Mann, für ihren Sohn gebetet. Und eben jetzt sind sie beide im Gefängnis, haben was Übles ausgefressen. Und dort im Gefängnis kommt dieser Sohn mit einem Pastor in dieselbe Zelle. Er war eingebuchtet worden, weil er an einer geheimen Untergrunddruckerei beteiligt war. Hat dort mitgeholfen. Eine abenteuerliche Geschichte. Es war eine Druckerei aus einer Waschmaschine und Trommel und Fahrradteile. Und da haben die gedruckt. Das war sehr gefährlich. Ist ins Gefängnis gekommen, als man ihn erwischt hat. Und dadurch ist dieser junge Mann auf das Evangelium aufmerksam geworden. Er hat gesehen im Alltag, in dem bitteren, schweren Alltag in der Republik Moldawien, also in der Sowjetunion, wie dieser Mann einen Frieden hat, eine Freude hat, einen Halt hat, eine Ruhe hat, die er nicht kannte. Dadurch ist er aufmerksam geworden und Fragen geworden. Sie sind ins Gespräch gekommen. Er hat verstanden, ich brauche Jesus. Hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Die Mutter kommt zum ersten Besuch, nachdem das geschehen war, ahnt nichts. Sieht durch die Scheibe, dass sich an ihrem Sohn was Entscheidendes verändert hat. Und er sagt, Mama, ich habe zu Jesus gefunden. Und sie freut sich so und sagt, Ivan, 23 Jahre habe ich für dich gebetet und schon hast du dich bekehrt. Die Mutter aller Evangelisation, die Mutter bleibender Veränderung nachhaltiger Art ist und bleibt das Gebet. Und ich sagte schon, wie wäre es, dass du ab heute sagst, fünf Menschen, für die will ich beten. Und vielleicht hat man ein bisschen Mühe, daran zu denken oder hier auch Kontinuität zu entwickeln. Da können wir auch als Gemeinde helfen. Angenommen, du warst in dieser Woche nicht so ganz treu. Wir haben PrayStation. Nach jedem Gottesdienst kann man nach vorne kommen, da ist jemand bereit, mit dir zu beten. Da sagst du, komm, lasst uns beten, ich möchte für 5 Menschen beten, bet mit mir. Das ist eine Ermutigung, ist jemand, der mitgeht und mitträgt und mitzieht. Ist doch ein herrliches Angebot. Wir haben doch auch den Gemeindegebetsabend, jeden Freitagabend, herzlich eingeladen. Kann man auch kommen. Wäre auch Anliegen, die man mitbringen kann. Montags treffen sich die Frauen bei der Gisela Hahn. Montags ist auch hier Männergebetskreis. Dienstag ist es einmal im Monat Gebetstreffen beim Andreas und seiner Frau bei Meißners. Da kann man auch dazu kommen. Ist man herzlich eingeladen. Bete ich regelmäßig für Missionare, dass der Herr ihnen eine offene Türe und Wegweisung schenkt, Ermutigung schenkt für ihre Dienste. Paulus sagt ja in Kolosser 4, Vers 3, und bete zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, zu reden das Geheimnis Christi. Darum ich auch ein Gebundener bin. Ich sagte es schon. Der wichtigste Beitrag, dass jemand auf den Gedanken kommt und entdeckt, ich brauche Jesus. Das ist Christus in dir, so sagt Paulus. Erfahrbar, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass man erlebt, da ist Hoffnung, da ist Halt. Wie sieht das aus? Jesus im Alltag vorleben. Anstatt lange darüber zu referieren, ich habe ein Lied mitgebracht, das hören wir uns jetzt an. Wir können den Text auch mitlesen. Es heißt jeden Tag in meinem Leben. Bye. Leben in dieser Welt hat schon seine Herausforderungen. Und gerade in diesen Herausforderungen werden Unterschiede deutlich. In 1. Petrus 3, Vers 13 lesen wir: Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Gutes geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn Jesus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber das mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Hier geht es darum, sich zu seiner Genetik zu stellen. Sich zu dem zu stellen, dem man gehört, durch dem man das ewige Leben bekommen hat, ein neues Leben, einen Neuanfang, Vergebung der Schuld, Hoffnung, Beistand, dass der Weg sich wirklich lohnt, den man eingeschlagen hat. In 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Da steht das Wort, statt Volk steht dort das Wort, wovon wir unser Wort Genetik haben. Ihr aber seid ein von Gott auserwählte Genetik, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr kennt ja den Ausdruck, ganz der Vater. Nicht? Als ich 16 war, da haben die Leute auf einmal gesagt, du bist dein Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und ich habe mir prompt einen Bart wachsen lassen. Ganz der Vater, nicht die Eigenschaften des Vaters, Die lassen sich auch übertragen. Das, was dem Vater wichtig ist, ist mir dann auch wichtig. Als ich aufwuchs, da war es gang und gäbe, dass die Söhne mit ihrem Vater den Alltag verbrachten. Ich habe hier ein Bild, das ist teilweise heute noch immer so. Das ist mein Nachbar, das ist der Tim. Der ist 8 Jahre alt. Und wie ihr seht, er kommt aus einem Bauernhaus. Nicht die, seine Leute haben eine Landwirtschaft. Ne? Und er mit seinen 8 Jahren, das nächste Bild, nicht? Ihr seht da, mit seinen 8 Jahren ist er dabei, bei der Heuernte schon fleißig mitzuhelfen und fährt diesen Traktor da rückwärts ran. Also ganz der Vater, in seinem Fall auch ganz der Großvater. 5., 6., 7. Generation. Er möchte den Hof eines Tages übernehmen. Der kleine Tim mit seinen 8 Jahren, macht das mal nach. Jemand anders, die ganz die Genetik ihres himmlischen Vaters vorlebt und mir ein großes Beispiel ist, die habe ich jetzt im September kennengelernt in Rumänien. Das ist die Salome Blaser. Die ist in Rumänien, in Klausenburg, in Cluj, und die wohnt mitten in einer Zigeunersiedlung, und diese Zigeunersiedlung ist am Müll. Das war gerade eben ihr Häuschen, da wohnt sie. Ihr seht hier, nicht alles sehr primitiv, nicht die nächstes Bild, nicht die Häuser sind aus Materialien gebaut, die diese Leute auf dem Müllberg gefunden haben. Das ist ein riesiger Müllberg, nächstes Bild. Und da vor einigen Jahren ist ein Missionar, der mit der blauen Kappe aus Holland hingegangen, um unter diesen Missionaren zu wirken. Nächstes Bild. Ihr seht ja hier auf der linken Seite, er hat ein Grundstück gekauft, auf denen hat er angefangen, Häuser zu bauen. Sein erstes Ziel ist, er will Straßen hineinbringen, damit, falls jemand krank wird, dass der Krankenwagen reinfahren kann oder falls ein Feuer ausbricht, dass die Feuerwehr reinkommt. Links sind die Häuser, die er dann gebaut hat. Und so sieht das aus da, in diesem Müllberg, nicht? Wo die Leute mittendrin wohnen. Nächstes Bild. Nicht? Und sie suchen sich irgendwas, was sie dann zum Recycling bringen können. Das hier ist hochgiftiges Blei, das dieser Mann hier versucht zu schmelzen, damit er es dann verkaufen kann. Nächstes Bild. Nicht eine große Errungenschaft, hat 6 Jahre gebraucht, bis die Stadt da endlich Strom geliefert hat. Strom ist sehr, sehr wichtig im Kampf gegen die Ratten. Da gibt es tausende von Ratten. Nicht? Wenn Frauen von zu Hause weg müssen für irgendwas, müssen sie immer dafür Sorge tragen, dass jemand zu Hause bleibt, um auf die Kinder aufzupassen, dass die Ratten die Kinder nicht angreifen. Nächstes Bild. Und da hilft Strom, viel Licht, sehr, Ratten sind lichtscheu. Wie ihr seht, nicht Umweltverschmutzung ohne Ende. Nächstes Bild. Nicht? Und so sieht es da aus. Nicht so wohnen die Menschen da mitten in diesem Müll. Nächstes Bild. Nicht? Da ist eine Frau, das ist ihr Küchenschrank. Nächstes Bild. Nicht? Interessant ist, so arm wie die Menschen sind, aber Fernseher, das muss sein. Nicht? Nächstes Bild. Nicht? Und hier seht ihr streunende Hunde, das ist das zweite große Problem. Es hat über 250 streunende Hunde. Und wenn die sich zu Rudeln zusammentun, können sie sehr gefährlich für den Menschen sein. Nächstes Bild. Und hier mittendrin hat diese Missionsgemeinschaft Fundatio Pro Roma ein Haus gebaut. Und darin, ihr seht durch das Fenster, das finde ich das so toll an diesem Bild, man guckt durch das Fenster, man sieht den Müll drumherum. Da ist eine Mauer und dann kommt man hier herein. Und diese Kinder werden dann betreut. Das ist ein Kindergarten, eine Vorschule. Nächstes Bild. Interessant ist auch, dass diesen Kindern wird Hygiene beigebracht. Und da habe ich auch was Wichtiges gelernt. Bring den Kindern bei, Hände zu waschen vor dem Essen, nach der Toilette. Die gehen nach Hause. Was meint ihr, wie die mit ihren Eltern schimpfen, wenn die essen wollen oder die Mutter will kochen, ohne sich die Hände gewaschen zu haben? Oder der Vater kommt von der Toilette und wäscht sich die Hände nicht. Ja? Hoho, da gibt's aber Schimpfe. Ne? Und hier, da sind sie gerade dabei. Und das ist die Salome Blaser. Nicht? Und die kommt aus Sissach, nicht? Also hier im Baselland. Die ist vor 3 Jahren nach Rumänien einfach in den Zug gestiegen, runtergefahren. Sie spürte, das ist mein Auftrag von Gott, das sind meine Leute, denen will ich dienen. Nicht? Und die ist heute 21, die war vor 3 Jahren 19. Ein 19-jähriges Mädchen steigt in den Zug, kommt unten an, hier bin ich, nicht? Und nimmt sich da ein kleines Häuschen und wohnt mitten unter diesen Zigeunern, um ihnen die Liebe Jesu erfahren zu lassen. Nicht? Schauen wir uns das noch kurz an, fertig. Nicht? Das ist also nicht eins ihrer Zigeunerkinder, die sie da aus dem Müll herausgeholt hat, nicht, die jeden Tag zum Kindergarten kommt. Ja, und das ist ihr Arbeitsgebiet. Nicht, das ist dieser Müllberg. Da kommen im Minutentakt die Müllautos und kippen das ab. Und die Leute versuchen dort Sachen herauszufinden und herauszufischen. nicht, um es dann verkaufen zu können, ein paar Cent zu verdienen. Es ist ein bisschen gefährlich dort auch, weil diese LKWs, die kippen das ab. Und die Kinder vor allen Dingen, die springen drauf, während der LKW reinfährt und versuchen schon irgendwas Wertvolles zu ergattern. Aber dann, wenn es abgekippt ist, dann ist es die große Frage, landet das Kind auf dem Müll oder unter dem Müll, vor der Achse oder hinter der Achse? Also da gibt es ständig Schwerstverletzte und Tote jede Woche. Nicht? Als wir da waren, hat eine Raupe, die das dann verschiebt, zwei Menschen erwischt und sie zu Krüppel gefahren. Nicht? Und hier mittendrin, nicht, da leben 2000 Zigeuner, die hier Tag für Tag versuchen, in ihrem Lebenskampf zu bestehen. Nächstes Bild. Ich sagte schon, das Gebet ist die Mutter aller Evangelisation, aller nachhaltigen, bleibenden Veränderungen. Hier ist eine junge Mutter, die kam, die war verzweifelt. Da haben Ratten ihre Kinder angegriffen, ihr Baby. Nicht irgendwie, habt das nicht verstanden, entweder die Nase oder das Ohr da angeknabbert. Nicht? Und die Frau war fertig mit den Nerven. Und nächstes Bild. Und sie bat darum, dass wir für sie beten möchten. Nicht? Und ihr seht das letzte Bild jetzt, nicht, wie sie, während da gebetet wurde für sie, nicht, also ihre Sorgen, ihre Nöte, das, was sie traumatisiert, abgeben kann. Ihr Leben entdeckt das Gebet, entdeckt die Macht des Gebets, entdeckt die verändernde Macht, die euch zur Verfügung steht, die uns zur Verfügung steht, wenn wir nur unseren Herrn anvertrauen. Salome betete und ihr hat es der Herr aufs Herz gelegt, ihre Wohnung aufzugeben. Sie war mit der Ausbildung fertig, nach Rumänien zu gehen. Das war ihre offene Tür, das war ihre ganz persönliche Führung. Und ganz persönliche Führungen stehen dort, wo auch kontinuierlich, konsequent und treu gebetet wird. Da öffnet der Herr die Türen. Ich könnte viel, viel erzählen, muss mich wirklich zusammenreißen, nicht, weil wir ja heute auch das Herrenmahl miteinander feiern müssen, um nicht, könnt euch viele, viele Beispiele berichten. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr. Wo ist jemand, so er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, so er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Jesus Christus sagt, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Als Zusammenfassung all das Gehörten, lasst uns noch ein Lied hören. Das ist auch mein Freund aus Wien, der Richard. Es ist längst Mitternacht und ich darf die bitten, die helfen, das Herrenmahl auszuteilen, nach vorne zu kommen, während wir dieses Lied hören.